Was sind die Herausforderungen für Familienunternehmen im Jahr 2025? Und natürlich auch, welche Lösungen gibt es? Darüber spreche ich heute mit Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander vom Institut für Familienunternehmen der WAU. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. Ja, und ich freue mich heute, Professor Dr. Nadine Kammerlander von der WAU bei mir zu haben, die das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand leitet. Und genau das soll auch heute unser Thema sein, nämlich was sind eigentlich die Herausforderungen von Familienunternehmen im Jahr 2025? Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir das von zwei Seiten dann betrachten, Nadine von der wissenschaftlichen Seite und ich von der Praxisseite, weil mir viele Dinge da ja auch immer wieder begegnen, aber vielleicht übersehe ich auch was. Hallo Nadine, ich freue mich, dass du da bist. Ein bisschen habe ich schon gesagt zu dir. Was möchtest du noch ergänzen?
Erstmal hallo Daniel, ich freue mich sehr über die Einladung für heute und ich glaube, wir haben hier ein extrem wichtiges Thema, denn Familienunternehmen, Mittelstand, das ist so das Rückgrat unserer Wirtschaft und denen muss es in den nächsten Jahren gut gehen. Insofern freue ich mich darüber, mit dir zu sprechen.
Genau, das ist ja wirklich auch dein Forschungsschwerpunkt. Gibt das vielleicht auch irgendwie spezielle Dinge, wo du sagst, da beschäftige ich mich gerade ganz intensiv mit?
Also ich meine, ich habe ursprünglich als Physikerin habe ich gestartet, Innovationen in Familienunternehmen verstehen zu wollen. Und das ist ein Thema, das mich heute auch immer noch antreibt. Allerdings ist Innovation jetzt im Jahre 2025 viel breiter geworden. Das schließt auch Startup-Zusammenarbeit und Ähnliches mit ein. Und mich interessieren eigentlich immer die Themen, die die Familienunternehmen interessieren, die dann auch von meinen Doktoranden bearbeitet werden. Und das ist im Moment eigentlich ein ganz schönes Portfolio an Themen, die auch sehr schön einige Herausforderungen widerspiegeln. Das geht von Nachhaltigkeit hin zu Family Office Governance Themen, Transformation, aber auch der Frage, wie man eigentlich mehr weibliche Führungskräfte in Familienunternehmen hineinbringt.
Das Thema ist so weit, da könnten wir eigentlich eine eigene Podcast zu machen. Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken. Wie definierst du denn Familienunternehmen, um da mal anzufangen? Was ist das für dich?
Ja, das ist ehrlicherweise gar keine so einfache Frage, denn auch die Wissenschaft ist sich da nicht ganz einig. Man sagt, dass Familienunternehmen Unternehmen sind, bei denen eine Familie oder mehrere Familien, wie beispielsweise bei Miele, einen substanziellen Einfluss auf das Unternehmen haben. Was wichtig ist, ist, eine Familie ist nicht eine Person, sondern das sind mindestens mal zwei Personen. Also man braucht mindestens zwei Personen einer Familie, die entweder in Mutter-Tochter-Vater-Sohn-Konstellation nacheinander oder aber wie Ehepartner oder Geschwister gleichzeitig das Unternehmen beeinflussen, sei es im Management oder durch eine Aufsichtsratsposition.
Ja, und dadurch wird auch schon so ein bisschen der Unterschied deutlich, zumindest in meiner Vorstellung, zu Unternehmen, die jetzt jemand gründet, eine Person und dann später mal zwar die Kinder dazu holt. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe in der Familie eine ganz andere Bindung, sei es auch Mann, Frau, ne? Also du nimmst die Dinge, und das haben wir ja auch schon mal bei dem Tim Richter gehört in diesem Podcast, du nimmst die Dinge halt mit nach Hause. Als Kind kriegst du von klein auf die Gespräche am Küchentisch mit und am Wochenende mit. Also die Firma sitzt immer auch am Familientisch.
Ja, absolut, genau. Und die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die sind oft sehr gute Entscheidungen, aber das sind einfach nicht Entscheidungen, die rein nach finanziellen Kennzahlen getroffen werden, sondern oft spielen da auch Emotionen, Präferenzen und Ähnliches eine Rolle. Das kann gut sein, das kann aber auch nicht so gut sein.
Dann lass uns doch mal reingehen in die wesentlichen Herausforderungen, die wir so um 2025 für Familienunternehmen sehen. Also ich hatte ursprünglich mal gedacht, Mensch, wie ist eigentlich so der Status im Moment? Aber das ist ja unheimlich schwer zu sagen. Wir hatten letztes Jahr super viel schlechte Stimmung, muss man einfach sagen. Ne? Man hatte so das Gefühl, alles ist Mist in Deutschland, alles geht nicht voran, alle Brücken bröseln. Dann gab es ja eine Neuwahl, jetzt haben wir auch endlich einen Bundeskanzler, jetzt kann es ja eigentlich vorangehen. Dann wird man torpediert von Zöllen aus den USA, wieder neue Unsicherheiten, die Krisenherde nehmen gefühlt irgendwie auch zu. Klar geht das irgendwie auf die Stimmung, nimmst du das auch so wahr?
Ja, also ich meine, die Stimmung ist schon seit einigen Jahren schlecht und ich meine, es jagt ja auch eine Krise die andere. Ich meine, wir hoffen, glaube ich, alle, dass irgendwann wieder so die guten alten Zeiten wiederkommen, wo es Jahre der Stabilität ohne irgendeine Krise gibt. Aber ich bezweifle, dass das eintritt. Also allein, wenn wir uns ja auch schon unser privates Leben und die Technologie angucken, das Leben ist in den letzten Jahrzehnten immer schneller geworden und genau das Gleiche gilt natürlich auch für das Business-Umfeld. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Familienunternehmen da einfach anpassen müssen und damit leben müssen, einen Weg finden müssen, damit umzugehen, ist hoch. Auf der anderen Seite sind Familienunternehmen ja doch relativ zäh und anpassungsfähig und haben das ja auch, ich meine, wir hatten ja in Deutschland schon viel größere Krisen und schwierige Zeiten. Und trotzdem haben Familienunternehmen es geschafft, sich danach wieder aufzubauen. Und ich glaube, genau das Gleiche wird hier auch passieren. Wir werden noch ein bisschen schlechte Stimmung haben, aber am Ende werden wir auch noch sehr zukunftsträchtige Familienunternehmen haben. Nicht alle, die wir jetzt haben. Also ich glaube auch, dass es irgendwie falsch ist, anzunehmen, dass jedes Familienunternehmen, jede Branche, dass alle quasi das überleben. Aber wenn wir es richtig machen, wenn es die Familienunternehmer richtig machen, die Politik und auch die Gesellschaft, dann glaube ich schon daran, dass wir in ein paar Jahren ein paar Jahrzehnten noch weiterhin den gesunden Mittelstand haben werden.
Ich glaube auch nur so kommt man weiter, ne, mit dem Optimismus. Und ich glaube auch, dass einige sich was vormachen, wenn sie, wie du es gerade gesagt hast, in den alten krisenfreien Zeiten schwelgen, weil ich glaube, die gab es nie. Das verdrängt man nur. Und vielleicht gab es mal eine Phase, wo es extrem niedrige Zinsen gab. Ja, das war dann für die gut, die davon profitieren konnten, wie Bauunternehmen etc. Aber andere haben ja darunter auch gelitten. Dafür sind dann die Löhne wieder gestiegen. Ne? Also von daher bin ich vollkommen bei dir, optimistisch in die Zukunft gucken. Und wenn es einer schaffen kann, dann Familienunternehmen, weil sie halt langfristiger denken, also in meiner Wahrnehmung. Dann gehen wir mal auf die Herausforderung, die eigentlich schon jeder kennt. Ich habe hier so auf meinen Zettel ein paar draufgeschrieben, an die wir uns mal langhangeln können. Aber vielleicht hast du ja auch noch mehr. Bei mir steht zum Beispiel die Nachfolge. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, wo jetzt die Gründer oder Gründerinnen so 55 bis 60 Jahre alt sind, manchmal auch schon älter, dann sagen die, das soll irgendwann meine Tochter oder mein Sohn übernehmen und da wird dann auch schon was gemacht und dann ist es so ein bisschen zweigeteilt. Mal guckt man sich die Leute an und denkt dann insgeheim, das wird schwierig, weil irgendwie die Motivation nicht so richtig da ist und manchmal denkt man sich, ja wow, das sind ja Leute, die können richtig was rocken, die bringen hier auch eine angenehme Unruhe rein, was Innovation angeht, was Veränderungswille angeht. Ja. Wie siehst du das?
Also Nachfolge ist und bleibt eine Top-Herausforderung. Und die wird schlimmer, weil in der Vergangenheit war das ja so, dass jemand von den Kindern, also typischerweise der älteste Sohn, ganz automatisch das Unternehmen übernommen hat, ob er wollte oder nicht. Ne? Mhm. Das ist jetzt zum Glück anders. Ja, die Kinder können sich freier entscheiden. Das ist toll für die Kinder und für die Gesellschaft, aber für das Familienunternehmen ist das natürlich oft schwierig. Denn insbesondere, wenn das Unternehmen dann irgendwo im ländlichen Raum ist und vielleicht in einer nicht so ganz so attraktiven Branche ist und die Kinder dann aber auch gut ausgebildet sind und schon in ihrer Kindheit und Jugend die Europa und die Welt gesehen haben, dann sagen die, ich möchte jetzt nicht unbedingt zurück in die Kleinstadt. Und deswegen, wir haben viele Studien auch und Umfragen gemacht, es kommt immer wieder raus, Eltern würden sich wünschen, dass die Kinder übernehmen. Sie üben aber deutlich weniger Druck aus als früher. Oft sprechen sie das Thema gar nicht mehr an. Und die Kinder sind oft skeptisch, weil, dass ich zum Beispiel bei meinen eigenen Studierenden, die sagen, Unternehmer sein ist toll, ne? Finde ich immer noch ein tolles Konzept, aber wieso soll ich was übernehmen, wenn ich eigentlich auch selber was gründen kann und mir dann selber mein Team zusammenstellen kann, selber mir die Branche aussuchen kann. Also wir sehen das auch, dass ganz oft die nächste Generation dann eher selber gründet, als dass sie quasi ins elterliche Unternehmen hineingehen.
Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das wird dann erstmal so toleriert. So, Mensch, das ist ja gut, dass der Sohn oder die Tochter hier jetzt erstmal so ein bisschen Unternehmertum schnüffelt. Aber insgeheim erwarte ich mir schon, dass wenn die dann da gemerkt haben, wie das funktioniert, dass sie wieder zurückkommen. Oder wenn sie merken, dass es nicht funktioniert.
Ja, das ist oft so. Und das Schwierige ist, ne, dass oft nicht darüber gesprochen wird, dass es so implizite Erwartungen gibt. Und keiner spricht aber darüber, ob das Kind irgendwann zurückkommen soll, will, was ein guter Zeitpunkt auch wäre, wann die Eltern auch rausgehen aus dem Unternehmen, ob ein Verkauf eine Möglichkeit ist, ja oder nein. Sondern man nimmt an, dass die andere Partei, also die Eltern oder Kinder, genau das denkt, was man erwartet. Und ich habe schon viele Missverständnisse gesehen, die einfach daher rührten, dass man Annahmen getroffen hatte, statt einfach mal mit den Eltern über das Thema zu sprechen.
Ich merke dann, dass so gesagt wird, naja, im Moment sind die noch nicht so weit, aber das kommt vielleicht irgendwann. Oder meine Kinder sind erst 14, 15, das wird sich noch entwickeln. Und dann lässt man so ein bisschen aber außer Acht, dass man selber ja vielleicht auch schon 60 ist. Bis das Kind dann irgendwie, ja, kann man ja nochmal 5, 6 Jahre draufrechnen, dann ist es ja auch erst Anfang 20 und hat noch nicht die Erfahrung, die man vielleicht braucht, dann um größeren Mittelständler vielleicht auch zu leiten. Oder ja. Das heißt, man muss da ja irgendwie so einen Weg vordefinieren, selbst wenn das Kind sagt, grundsätzlich finde ich das schon ganz gut, was du machst, ich würde alles anders machen, weil ich möchte nicht so viel arbeiten wie du, ich möchte nicht so viel Mikromanagement betreiben vielleicht und hat da Vorstellungen. Anderer Führungsstil, aber wie würdest du dann empfehlen, dass man so ein Nachfolgekind, was wirklich auch Interesse zeigt, schon irgendwie reinschubst, so in so, dass es da Luft schnuppern kann?
Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, die Kinder von früh auf heranzuführen und zwar ohne Druck, ja, aber den Kindern die Möglichkeit zu geben, das Unternehmen auch kennenzulernen, ja. Also ich kenne viele Nachfolgerinnen und Nachfolger, die mir sagen, ja, also ich war schon als Kind, dann habe ich irgendwie da, bin ich mit meinem Bobbycar über den Hof gefahren oder habe in den Büros Verstecken gespielt und so weiter und das macht was mit den jungen Leuten oder auch einen Ferienjob oder zu den Firmenfeiern mitzunehmen. Die müssen eine Bindung aufbauen. Und wenn das dann vom Zeitlichen her nicht klappt, ja, weil man beispielsweise sehr spät Kinder bekommen hat und die Kinder dann im angestrebten Rentenalter noch zu jung sind, dann gibt es ja immer die Möglichkeit, dass man irgendwelche Interimsgeschäftsführer einstellt. Und in manchen Fällen habe ich auch gesehen, dass dann sozusagen am Ende die Lösung war, dass nach einer gewissen Zeit Sohn oder Tochter eben zusammen mit einem externen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin das Unternehmen geleitet hat, was ja auch eine sehr, sehr gute Lösung sein kann. Also ich glaube, da muss man weg von diesem, entweder mein Kind übernimmt das sofort oder ich verkaufe, hin zu Kompromisslösungen wie eben den Interimsgeschäftsführern. Ja. Und zum Beispiel bei Otto, dem Versandhändler, hat man das ganz lange Zeit so gemacht. Ne? Jetzt ist es ja extern geführt, aber ganz lange Zeit war das Familie extern, Familie extern. Ja? Und das hat, ne, also manche denken immer, dass der Weg zu einem externen Geschäftsführer eine Einbahnstraße ist und man dann gar nicht mehr zurück kann zu einer Familiengeschäftsführung. Aber das ist Quatsch. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man nicht nach einer gewissen Zeit des Fremdmanagements wieder jemanden aus der Familie hat.
Ja, ich glaube, das ist dann schwierig, weil man so seinen eigenen Stil hat und natürlich auch möchte, dass der irgendwie fortgeführt wird und dann vielleicht so ein bisschen Bedenken hat, das jetzt jemand extern zu geben. Dann ist ja noch die Frage, kommt der wirklich von extern mit einer eigenen Expertise oder ist das jemanden, weil das sehe ich ab und an, der aufgebaut werden soll, der aber dann vielleicht auch als Co-Geschäftsführerin, Geschäftsführer agieren soll. Aber es ist schon klar, aber irgendwann kommt...
kommt jemand aus der Familie zurück, ja.
Genau, und auch da finde ich es nicht so ganz einfach, weil das sind dann meistens, also meine total persönliche Wahrnehmung, du findest selten jemanden, der alles kann, aber derjenige, der mal irgendwie gegründet hat, sagen wir mal erste Generation, das sind schon Leute, die viele Dinge ja sehr richtig gemacht haben, die vertrieblich stark sind, die manchmal ein starkes technisches Verständnis haben, oft sind es ja auch zwei, einer ist der Vertriebler und der andere ist der es technisch macht, das sieht man ja bei den Unternehmen. Wenn jetzt einer davon ausfällt, braucht er ja irgendwie einen Ersatz für sich. Ja, vielleicht auch mal offene Frage, was siehst du da? Findet man solche Leute im eigenen Unternehmen?
Also ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen unterscheiden für jemanden, der das quasi jetzt so kommissarisch für ein paar wenige Jahre macht, ja, und wo man quasi weiß, man kann dann auch noch als Gründer beispielsweise über einen Beirat und so doch sehr stark reinsteuern. Und der Situation, dass man quasi jemanden im Unternehmen findet, der das wirklich auch auf Dauer selbstständig leitet. Und ich weiß noch, meine erste Nachfolgestudie habe ich in der Schweiz durchgeführt, 2013 war das. Da haben wir mehrere tausend Unternehmer gefragt, quasi wie sie das Unternehmen übernommen haben, aber auch wie ihre Pläne für die Zukunft sind. Und es kam raus, wie erwartet, die interne Nachfolge in der Familie war total präferiert. Und dann wurde es aber spannend, weil dann haben wir gesehen, dass diejenigen, die quasi keine Kinder hatten oder Kinder, die nicht willens oder fähig waren, die haben alle, oder nicht alle, das ist übertrieben, aber viele von denen haben uns gesagt, ich möchte gerne eigentlich das Unternehmen an jemanden von meinem Unternehmen weitergeben. Ja, also einen Mitarbeiter aufbauen, um das Unternehmen quasi an den komplett zu übergeben. Und Vorteile sind natürlich Stabilität, man kennt sich, Unternehmen läuft unter wahrscheinlich gleichem Namen, am gleichen Platz weiter und so fort. Wenn man das aber gespiegelt hat mit dem, was in der Realität passiert, dann sehen wir, das bleibt eine reine Wunschvorstellung. Also diese Übergabe an Mitarbeitende, die passiert in den allerseltensten Fällen. Mhm. Und warum ist das so? Wir haben da ein bisschen reingeguckt. Genau wie du sagst, es gibt so wenig Leute, die wirklich alles können. Und wenn ich einen tollen Vertriebler habe oder einen tollen CFO oder was auch immer, heißt das noch nicht gleich, dass die Person auch wirklich ein guter CEO wird. Und es ist natürlich so, dass die Leute, die wirklich unternehmerisch sind, die werden nicht 40 Jahre lang im Angestelltenverhältnis arbeiten und dann sagen, genial, ich wollte schon immer Unternehmer werden und jetzt mit irgendwie 50 gehe ich zur Bank und lade mir nochmal einen Kredit auf, der quasi mein Eigenheim und alles gefährden könnte. Ja? Mhm. Sondern ganz oft haben wir dann festgestellt, scheitern diese Ideen und Gedanken zur Übergabe spätestens dann beim Gang zur Bank, wenn eigentlich klar wird, wie das unternehmerische Risiko aussieht. Und insofern haben viele Unternehmer diese Wunschvorstellung, dass jemand aus dem Unternehmen übernimmt. Aber in der Realität sind es dann doch meistens andere Personen, die kaufen.
Super deckungsgleiche Erkenntnis, die du wissenschaftlich gespiegelt hast, ist das, was ich sehe. Also der Wunsch, den höre ich immer. Ich sehe auch oftmals, aber dann, dass es auch auf mehrere Schultern verteilt wird. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich sehe auch oft genug, dass gesagt wird, da wird jemand aufgebaut. Ich kenne auch die Fälle, wo dann der Gründer 70 ist und sein Nachfolger schon 59. Weil er sagt, ja gut, ob das jetzt langfristig Geld. Also zeigt aber das eine Problem, nämlich diese zeitliche Komponente, weil auch wenn ich top gute Leute habe, die warten ja auch nur bedingt, die hören dann mit Mitte 40, du kannst in 3 Jahren bin ich weg, dann kannst du die übernehmen. Dann sagte ich, super, das mache ich. Und nach 3 Jahren heißt es, doch habe ich so viel Power.
Müssen wir mal warten, nochmal 3 Jahre.
Genau, so geht das immer weiter hin, bis die Leute ja dann auch weg sind. Also wenn die wirklich auch dieses unternehmerische Gehen haben und dann sagen, ja, irgendwann reicht es. Und dann die letzte Komponente, wenn dann wirklich mal darüber gesprochen wird, was denn auch die finanziellen Erwartungshaltungen sind, weil verschenken will man ja meistens dann auch nichts. Mhm. Und selbst wenn man verschenkt, ist ja immer noch die Frage, was nimmt dann die Steuer dabei weg? Und dann leuchtet den Leuten manchmal dann auf, das Angestelltenleben ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. So, das heißt aber, du würdest dann schon empfehlen, wenn man es mal realistisch sieht, dann jemand extern zu suchen. Hättest du da eine Empfehlung, wie man solche Leute findet?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde, familieninterne Nachfolge kann wunderbar sein. Ja, es gibt ja immer so Stimmen, die sagen, die familieninternen Nachfolger, die wurden nur aufgrund von Geburt quasi dann Nachfolger und die können das eigentlich gar nicht. Das ist total Quatsch. Ich kenne so viele wirklich fähige, gut ausgebildete, talentierte, motivierte Nachfolgerinnen und Nachfolger. Die machen einen tollen Job. Das heißt, wenn man ein Kind hat, das kann und will, unbedingt diesen Weg gehen. Ja? Aber wenn das nicht möglich ist, ja, und wir jetzt so von kleineren, mittleren Unternehmen sprechen, dann bietet sich diese externe Nachfolge natürlich an, dass man beispielsweise jemanden, der bisher angestellt war und jetzt aber Unternehmer werden möchte, somit, wie du gerade sagtest, irgendwie Anfang Mitte 40 oder ähnliches, dann sucht. Wir haben da in Deutschland aber so ein strukturelles Problem, weil diese Suche nicht gut funktioniert. Also es funktioniert die Suche nicht gut und die Finanzierung nicht gut. Bei der Suche ist ein bisschen das Problem, dass, also wenn wir ein Auto verkaufen oder eine Wohnung verkaufen, würden wir die einfach in Immobilien-Scout oder Autoscout stellen. Beim Unternehmen kannst du das aber nicht machen, weil sobald die Kunden, die Mitarbeiter alle wissen, dass das Unternehmen zum Verkauf steht, beginnt eine Erosion, die besten Mitarbeiter gehen weg, die Kunden suchen sich alternative Lieferanten und so weiter und so fort. Das heißt, es muss irgendwie ein Stückchen im Geheimen dann doch passieren. Hm. Und ich weiß, in manchen Ländern funktioniert das wunderbar über das Bankennetzwerk, dass dann auch der Banker mal den Eigentümer anspricht und vielleicht Leute in der Hinterhand hat. Das habe ich jetzt in Deutschland so noch überhaupt nicht beobachtet. Wir haben dann ein paar Datenbanken, die aber wieder eben diese Probleme haben, die ich gerade geschildert habe. Das heißt, so wie ich den Markt im Moment einschätze, funktioniert sehr viel über auch kleinere M&A-Beratungen, die dann diese Deals auch an der Hand haben. Und ein ehemaliger Student von mir hat jetzt so den Weg der externen Nachfolge beschritten. Der ist seit, ich glaube, 1,5 Jahren in seinem eigenen gekauften Unternehmen drin mit seiner Frau. Und der hatte mir geschildert, wie er einfach über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg alles gescreent hat und immer wieder die kleinen M&A-Boutiquen angerufen hat, um sich in Erinnerung zu bringen, ich bin noch da, ich suche, das ist mein Profil. Und irgendwann hat das dann funktioniert. Aber effiziente Prozesse sehen natürlich anders aus. Und das macht das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir haben auf beiden Seiten eigentlich genug. Nur das Matching funktioniert noch nicht. Und wir haben so ein bisschen Finanzierungsproblem. In den USA haben wir seit einigen Jahren ja die Search Funds. Das heißt, wirklich Funds, die Gelder haben, um sowohl den Suchprozess zu finanzieren, als auch dann Teile der Übernahme. Da sind aber in Deutschland die Investoren eher ein Stückchen skeptischer. Also wir sehen, dass der Search Fund Markt sich entwickelt. Wir haben da ganz tolle Player auch in Deutschland. Aber wir haben für solche Übernahmen, bis auf so KfW-Kredite und so, einfach noch nicht so viele liquide Mittel, wie das in den USA der Fall ist.
Jetzt hast du gerade den Verkauf angesprochen. Da nehme ich oft wahr, dass man sich dann wünscht, einen strategischen Investor. Ich habe selber so einen Fall, wo eigentlich eine Nachfolgerin aufgebaut wurde, auch super gut. Die hat auch das Unternehmen sehr gut umgebaut, neue Strukturen angefasst, in der Kommunikation ganz viel geändert. Also nach Bilderbuch, die wollte ich eigentlich auch hier in den Podcast holen. Dann ein Jahr später, also Vater und Tochter wollte ich in den Podcast holen, weil ich sage, erzählt doch mal, wie das bei euch gelaufen ist. Und als ich es jetzt erinnert habe, sagt sie mir, das Thema ist vom Tisch. Wir haben jetzt noch einen strategischen Investor gefunden. Papa hat jetzt doch verkauft und ich bin jetzt weg, weil ich komme nicht klar mit der Unternehmenskultur, die da uns übernommen hat. So.
Ja, also wir sehen so, wenn es um das Thema Verkauf geht, da sind die Familienunternehmer wirklich quasi so halbe-halbe gesplittet. Also wir haben diejenigen, die sagen, Mensch, ich möchte eigentlich, dass es in guten Händen ist. Und klar, ich will einen ordentlichen Kaufpreis erzielen. Also das wollen alle. Es wäre ja auch gelogen, wenn man... Das ist jetzt nicht sagen,
wir nicht.
Aber ich meine, es gibt natürlich diejenigen, die sagen, okay, ob das jetzt 10% mehr oder weniger ist, ich habe, also vor allem diejenigen, die quasi, während sie Unternehmer waren, schon immer auch auf ihr, also die Balance geachtet haben, dass auch quasi die eigene Altersvorsorge und so gut geregelt ist, also die quasi das gut gemanagt haben, die sagen dann, okay, ob das jetzt 10% mehr oder weniger ist, das macht das Crowd jetzt irgendwie auch nicht fertig, ich nehme denjenigen, der am besten geeignet ist. Die andere Hälfte sagt, ich nehme denjenigen, der mir am meisten bezahlt. Ja. Und wir sehen das auch so, Strategen sind oft bevorzugt. Wir sehen beim Thema Private Equity, also Finanzinvestoren, momentan so einen leichten Shift auch in der Einstellung. Also vor ein paar Jahren, als wir unsere ersten Studien gemacht haben, waren die Familienunternehmer total ablehnend, wollten noch nicht mal mit uns zu dem Thema sprechen. Das war noch ein Tabu. Dieses Tabu hat sich mittlerweile aufgeweicht. Ich glaube, das liegt auch daran, was sich der Private Equity Markt zum Teil geändert hat und wir jetzt mehr, wir nennen die Stuart Private Equity Unternehmen haben, die kaufen, um länger zu halten und die nicht gleich nach 5 Jahren den Exit machen und die auf Familienunternehmen spezialisiert sind. Also da tut sich was im Markt, aber ja, die Strategen sind definitiv noch bevorzugt.
Ja, das ist immer dieses alte Bild von der Heuschrecke, die man noch sieht. Und ich habe ja hier in dem Podcast schon öfter mal auch Private Equity Unternehmen gehabt oder aber Leute, die Private Equity nutzen, um selber zu wachsen. Und eigentlich war das Bild da sehr positiv. Manchmal bringt das auch neuen Wind rein. Ja. Das, ich glaube, man kann ja sagen, so Familienunternehmen sind in meiner Wahrnehmung sehr sozial eingestellt. Du hast eben Nachhaltigkeit angesprochen. Da werden die Leute nicht, wenn die Zahlen nicht stimmen, sofort vor die Tür gesetzt. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Angst, wenn da jetzt jemand kommt, der eine Renditeerwartung mindestens zweistellig hat. So, wie viel zweistellig, das sei jedem jetzt mal überlassen. Dann ist es natürlich so, dass hier einmal mit dem Besen durchgegangen wird und irgendwie 20-30% meiner Leute, denen ich auch verpflichtet bin, ein Angebot gemacht wird, dann sind die weg.
Ja, aber also wir haben in einer Studie, die ist noch nicht veröffentlicht, auch mal Mitarbeitende interviewt von Familien, ehemaligen Familienunternehmen, die von Private Equity aufgekauft wurden. Und wir haben festgestellt, da war eine riesengroße Zufriedenheit. Also wir hätten ja erwartet, dass sie natürlich so ein bisschen auch sich beklagen über jetzt mehr Arbeit und weniger Familienunternehmenskultur. Aber viele von denen waren total zufrieden und haben sich gefreut, dass es jetzt auch strukturierte Karrierepfade gibt und Ähnliches. Also es ist nicht immer schwarz-weiß. Und also ich glaube, es würde Familienunternehmen auch ganz gut tun, sich manchmal diese Private Equity Strategien und Ansätze anzugucken, was man davon fürs eigene Unternehmen nutzen kann, selbst wenn man nicht verkaufen will, einfach um besser und wettbewerbsfähiger zu bleiben.
Also ich nehme ja das ähnlich wahr, ne? Also wenn, meine, selbst in meiner eigenen Rolle, wenn ich Unternehmen mit Unternehmen spreche, die jetzt gerade vielleicht auch Probleme haben, dann versuchen wir natürlich alles, bevor wir an die Mitarbeiter gehen. Aber dann kriegst du im Gespräch natürlich auch mitgeteilt, da sind Mitarbeiter, die performen einfach überhaupt nicht. Das schon seit Jahrzehnten, kannst du fast sagen. Aber den werden wir jetzt ja auch nicht mehr los. Und ich sag so, ja, aber wenn die euch nur Ärger machen, es gibt ja so einzelne Mitarbeiter, die sind stetige Unruheherde, die sind immer nur am Nörgeln, aber haben nie einen Vorschlag, wie man es besser machen kann. Und entweder hast du für die eine Idee, die mal an anderer Stelle zu setzen, wenn das alles so schlimm ist, wo sie dann zeigen können, dass sie selber können. Oder du musst dann irgendwann ganz klar sagen, ja, das wird jetzt teuer, aber das funktioniert so nicht mehr weiter, weil ich hier eine Bremse habe. So, da sind, ist jemand, der nicht so emotional dranhängt, weil es nicht das eigene Unternehmen ist, weil man die Leute nicht so kennt. Ja, ja. Ich persönlich ja auch. Ich sage dann klipp und klar, ja, eigentlich geht das nicht. Ich habe die Person jetzt selber kennengelernt. Wenn du den im Unternehmen behältst, gehen die anderen. Das funktioniert nicht. Ja. Du kannst dich jetzt entscheiden. Ja. 10 Leute raus oder den einen raus. So, und dann fruchtet das auch irgendwie. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass nach so einer Private Equity Investment auch viele Leute sagen, naja, meine Angst war, dass alles schlimmer wird, aber im Endeffekt ist es sogar besser geworden.
Ja.
Und Karrieremöglichkeiten ja auch, weil, ne, jetzt spreche ich mal von meinen IT-Service-Unternehmen. Wenn du 20, 30, meinetwegen auch 50 Leute hast, dann sind die Karrierewege relativ beschränkt. Wenn jetzt jemand kommt, der so einen fragmentierten Markt aufkauft und baut daraus ein 1.000-Mann-IT-Service-Unternehmen, dann kann ich natürlich ganz anders arbeiten. Dann kann ich mal in einer anderen Stadt arbeiten, dann kann ich bei einem anderen Kunden arbeiten, dann kann ich in einer anderen Technologie arbeiten, ich kann vielleicht international arbeiten und ich kann eine Management-Position einnehmen, für die vorher kein Platz war, weil es gar niemanden zu managen gab.
Ja.
Dann haben wir eigentlich Nachfolge fast abgesprochen, aber ich habe noch ich habe Konflikte im Gesellschafterkreis. Also der wird ja dann auch größer, ne? Also auch mit jetzt, der dümmste Fall ist ja, wenn ein Gründer oder eine Gründerin jetzt ganz unerwartet einen Autounfall hat und eigentlich war der Weg noch nicht so richtig beschritten mit der Nachfolge und eigentlich war man sich aber schon einig, das sollen vielleicht auch die Kinder machen und vielleicht ist da noch ein Bruder und jetzt wird er geerbt und plötzlich siehst du dich nicht mehr mit 2 Leuten konfrontiert im Gesellschafterkreis, sondern mit 6, 7.
Ja, also meine Meinung dazu ist, wenn die Konflikte zu groß werden, ist in vielen Fällen der Verkauf einfach die beste und auch einzige Lösung. Auf der anderen Seite, es muss ja gar nicht zu so vielen Konflikten kommen. 2 Aspekte dazu. Zum einen, ich finde, wir sehen momentan unglaublich viele gut laufende Beispiele von Unternehmen, die von Geschwistern gemanagt werden. Ja, so vor 15 Jahren haben die ganzen Berater ja immer gesagt, nee, das muss ein Kind sein. Der älteste Sohn zum Beispiel, und der muss mindestens 50% haben, ja, eher mehr, weil wenn da mehrere drin sind, dann funktioniert das nicht, ja. Und wir haben jetzt, also wenn ich allein an Baby One denke, ja, mit Anna und ihrem Bruder, das funktioniert aus Außensicht wunderbar, ja, die Sasse-Schwestern. Es gibt so viele Beispiele, wo Familienunternehmen von Geschwistern unglaublich gut geführt werden. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, wie die aufgewachsen sind, welche Generation das ist, dass man sich als Geschwister irgendwie nicht bekriegen muss. Und ich glaube, das macht Hoffnung. Der zweite Punkt ist, man kann ja so Konflikte vorher vielleicht schon mal so antizipieren. Und auch wenn man natürlich niemals hofft, dass irgendwie der Vater oder die Mutter, ne, in einem Autounfall stirbt, kann man ja oder muss man trotzdem über die Sachen sprechen. Und es gibt da diesen Family Business, also den Familienunternehmer-Kodex. Das ist anders als der Unternehmenskodex, den wir so für DAX-Unternehmen kennen, denn der Familienunternehmerkodex, der ist nicht vorgeschrieben, der ist optional und der enthält auch quasi keine Vorschriften, sondern einfach nur eine Liste an Fragen, an relevanten Fragen. Und der ist ja auch online relativ einfach auffindbar und runterladbar. Und da ist meine Empfehlung an alle Familienunternehmen, wirklich sich im Gesellschafterkreis hinzusetzen und das mal durchzusprechen und auch niederzuschreiben. Das ist so ein bisschen, ne, wie bei so der Rosenkrieg, ja, wenn man sich quasi am Anfang hinsetzt und sagt, wie würden wir eigentlich im Fall in der Trennung auseinandergehen, dann hat man eine Chance, sich darüber zu einigen, wer den Hund und wer die Katze kriegt, ja. Aber wenn man darüber vorher nicht spricht und erst im Konfliktfall, dann wollen beide Hund und Katze haben und es gibt keine Lösung mehr. Und genau das Gleiche gilt für Gesellschafterkonflikte. Man muss in guten Zeiten, muss man diskutieren, wie man damit umgeht, wie man mit Konflikten umgeht, wie man damit umgeht, wenn jemand ins Familienunternehmen hinein möchte, aber noch keine Führungserfahrung hat, wie man damit umgeht, wenn plötzlich 5 Kinder ins Unternehmen rein wollen von unterschiedlichen Stämmen, aber man nur Platz für 2 hat. Wenn der akute Fall noch nicht eingetreten ist, findet man immer eine Lösung. Nur wenn man zu spät diskutiert, dann endet das am Ende meistens mit sehr teuren Anwälten in sehr teuren Gerichtsverfahren.
Ja, also du sprichst das Thema Kommunikation an, was wir eingangs auch schon hatten. Und das zeigt sich, das zieht sich ja wie so ein roter Faden irgendwie durch alles. Ne? Ja. Ich sage immer, je älter ich werde, früher hat man mal gedacht, Finance und Controlling, das ist so das Nerd-Thema. Da hast du nur mit Zahlen die Leute, die nicht kommunizieren können. Und ich denke, nee, das Gegenteil ist der Fall, weil es einfach dann etwas ist, an dem du dann kommunizieren kannst, was diese unplanbare Dinge angeht, dass jemand vielleicht verstirbt oder schwer krank wird. Wir diskutieren ja auch die Holding immer so als Steuersparmodell, aber da finde ich eigentlich das Holding-Konzept ganz gut, dass man auch da die operative Gesellschaft drunter hat, weil dann ist klar, wer es leitet und dann streitet man sich nur noch auf Ebene der Holding um Verteilung von Ergebnissen. Also das auch nochmal so als Hinweis.
Absolut, würde ich sofort unterschreiben.
Gut, Nachfolge können wir ein Häkchen dran machen. Wirtschaftliche Situation hatten wir eben auch schon mal kurz über die schlechte Stimmung gesprochen. Das, ja, da vielleicht nochmal gehen deine Familien Unternehmerinnen, Unternehmern mit so wirtschaftlichen Herausforderungen um? Also ich sag mal jetzt Automobilzulieferer ist ja sicherlich sowas, denen jetzt gerade die Schweißperlen auf der Stirn stehen.
Ja, ich würde sagen, harte Arbeit weitermachen bei vielen. Manche, vor allem die auch gut ausgebildete, kreative Nachfolger haben, denken dann natürlich auch darüber nach, was man tun könnte, wenn der Markt disruptiert wird. Also gibt es andere Felder, wo man die Technologien anwenden kann. Das ist natürlich dann der smartere Move. Wir sehen natürlich wirtschaftliche Lage, viele, die sich über das Thema Energiepreise beklagen und dann auch Mittel und Wege suchen, damit umzugehen. Was ich bei der wirtschaftlichen Lage momentan ein bisschen am kritischsten einschätze, ist die Bereitschaft auch zu investieren. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt eine neue Bundesregierung haben, die hoffentlich jetzt auch stabil reagieren kann. Denn für den Familienunternehmer, den mittelständischen Familienunternehmer, ist eine Unsicherheit bei Investitionen natürlich eigentlich ein großes Drama, ja. Also wenn der CEO oder die Geschäftsführung von einem großen Unternehmen sich nicht sicher ist, wie die Regulierungen in ein paar Jahren aussehen, dann ist das nicht so schlimm. Die können trotzdem investieren und nach ein paar Jahren sagt man dann, okay, falsche Entscheidung getroffen, wir müssen doch nochmal einen neuen Maschinenpark beispielsweise kaufen. Aber der Mittelständler kann das halt nicht, ja, weil der gibt das eigene Geld aus und die eigenen Ressourcen sind auch entsprechend begrenzt. Das heißt, dieses Thema Unsicherheit ist viel, viel schlimmer für die Mittelständler im Vergleich zu den großen Unternehmen. Das führt natürlich dazu, so ein bisschen so eine schwierigen Situation, weil der Mittelstand damit nicht investiert. Aber wenn der Mittelstand nicht investiert, dann ist es nicht nur für die Wirtschaft schlecht, sondern auch für die Unternehmen natürlich selber schlecht. Das ist so eine Spirale, aus der man irgendwie rauskommen muss.
Was wären so Lösungsansätze? Wie kann ich da irgendwie versuchen, rauszukommen?
Ja, also als Unternehmen, ja, erstmal schwierig, außer ich denke nochmal ganz neu über das Thema Financing nach, ja, also doch über irgendwie Unterstützung von Private Equity bei Investitionen oder aber dieses Thema Kredite nochmal neu zu überdenken, was die Familienunternehmen ja auch oft quasi ja möglichst niedrig zu halten versuchen. Also das ist, als Unternehmer müsste man eigentlich neu über dieses Thema nachdenken oder eben quasi, dass man, ne, viele Familienunternehmen möchten ja immer alle ihre Assets wirklich, also im Besitz, nicht nur im Besitz haben, sondern im Eigentum haben, ja, und da dann aber davon abzukehren und vielleicht mehr zu, wenn es nicht zu spezialisiert ist, Leasingmodellen oder Ähnlichem zu gehen, das kann ja auch dieses Risiko dann minimieren. Das heißt aber eigentlich, dass wir in Familienunternehmen auch ein bisschen mehr Finanzbildung und Ähnliches bräuchten. Die ehrlicherweise einfachere Variante wäre natürlich Stabilität auch in den politischen Entscheidungen. Aber die können die Unternehmen so schlecht beeinflussen.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Wunschdenken. Du siehst es ja, selbst wenn wir in Deutschland das hinkriegen. Ich meine, eines dieser Hassthemen, ne, oder dieser kontroversen Themen war ja Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass 80-90% des Schimpfens über Bürokratie aus diesem Thema kommt, weil man da wirklich auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, obwohl es total unstrittig ist, dass das Thema wichtig ist. Und wenn ich die Unternehmer, mit denen ich spreche, würde keiner sagen, dass dieses Thema nicht auf der Agenda steht, aber halt aus eigener Überzeugung. Und jetzt wird man mit Bürokratie zugemüllt, sage ich mal. Das musst du machen, das musst du machen. Es kostet unheimlich viel Geld. Dann machst du das alles. Und dann habe ich auch schon genug Unternehmen gesagt, jetzt, ja toll, jetzt haben wir einen 100-seitigen Bericht, den keiner liest, aber ja gut, sind ja verpflichtet, das zu tun. Dann gibt es wieder Änderungen und Großteil fällt jetzt für ein paar Jahre wieder raus, hat aber die Investitionen schon getätigt. Ja, ich glaube, das sind so Dinge, ich glaube, das ist einfach unstrittig. Da muss man mal als Politik, und das ist ja vielleicht auch der Kritikpunkt, ihr seid zu weit weg von der Praxis, ihr erfindet immer irgendwas, dann schubst, schmeißt ihr das über den Zaun und sagt uns, wie wir das zu lösen haben.
Da, genau, und da bräuchte es eben ein Stück den besseren Austausch. Und was ich immer, also in meiner Beobachtung so interessant finde, ist, dass es auf kommunaler, regionaler und eigentlich bis zur Bundeslandebene einen relativ guten Austausch gibt zwischen Unternehmern und Politikern. Also ich höre oft Unternehmer, die mir sagen, ja, also so mit den ganzen Kommunalpolitikern, mit denen komme ich sehr gut aus und da haben wir viele gute Gespräche und so weiter. Und also ich sehe das jetzt, kann jetzt nur für Rheinland-Pfalz sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass wir hier auch einen sehr guten Austausch haben zwischen der Landespolitik und den Unternehmern. Aber irgendwie so zwischen dem Sprung, bei dem Sprung von der Landespolitik zur Bundespolitik, da scheint irgendwo, sind wir wieder beim Thema, die Kommunikation abzubrechen. Und scheinbar kommen dann in Berlin häufig dann noch die Lobbystimmen an, ja, aber nicht mehr der Austausch mit den einzelnen Unternehmern. Und das bräuchte es, glaube ich, um hier mal wieder Verständnis zu generieren, dass es eben nicht die Unwilligkeit ist, nachhaltig zu werden, sondern dass es einfach die Kritik im Moment oder in den letzten Jahren daran lag, dass man einfach diese Bürokratie vermeiden wollte.
Ja, vielleicht zu viele Referenten und Referentinnen dann auf der Ebene, die sich natürlich in dem Thema total gut auskennen, aber diesen kommunikativen Austausch nicht haben. Mhm. Aber total interessanter Ansatz. Also du bist ja auch jemand, der dann mit der Politik spricht, der eingeladen wird, vor Familienunternehmen zu sprechen, wo dann die auch Politiker sitzen. Nimmst du da wahr, dass es dann auch so einen Austausch gibt, dass durchaus ein Interesse da ist oder dass sie das aufnehmen, diesen Kritikpunkt?
Also wie gesagt, bis zur Landesebene ja.
Okay, ja, und dann hört es auf.
Ja, und dann kommen aber natürlich, also ich meine, ich kann das natürlich auch verstehen, ja, auf Bundesebene, es gibt so viele tausend verschiedene Themen, dass Familienunternehmen dann vielleicht auch ein Stückchen runterfallen oder aber dann eben wieder als regionales Thema gesehen werden, weil in Baden-Württemberg natürlich ganz andere Familienunternehmen sitzen als jetzt in manchen ostdeutschen Bundesstaaten, wo die Familienunternehmen sich erst gegründet haben und so weiter. Aber damit fällt man sozusagen irgendwie so durch das Raster durch, weil ne, die einen können sich nicht genug drum kümmern und die anderen denken, dass das Thema eigentlich schon adressiert ist. Halt.
Ja, ich habe ja manchmal das Gefühl, wir sind ja auch alle zu obrigkeitshörig, was so solche Themen angeht, bei dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich verstehe mich nicht falsch, ich finde ja den Ansatz auch von Überzeugung gut. Ja. Nur, wie es umgesetzt wird, fand ich eine Vollkatastrophe. Ich habe gesagt, warum treten die Unternehmen dort nicht im Streik und sagen, lasst uns damit in Ruhe, das machen wir nicht, dann zahlen wir halt die Strafe. Wenn das nur genug Unternehmen machen, meinetwegen können es ja die börsennotierten Unternehmen weitermachen, da habe ich ja gar kein Problem mit, wenn die Aktionäre sagen, da zahlen wir diesen unheimlichen Aufwand für. Und wir haben da mehr Informationen. Aber dass man da nicht einfach mal sich zusammenschließt und sagt, Leute, das geht hier einen Schritt zu weit. Das haben wir ja in vielen Fällen.
Ja, also diese gemeinsamen Aktionen, da gebe ich dir recht, das ist ein spannender Ansatz. Die müsste man wahrscheinlich noch viel mehr vorantreiben. In der Vergangenheit war das halt so, dass jedes Familienunternehmen, das war sozusagen so eine eigene Burg, eine eigene Festung, ja, die intern eine total starke Gemeinschaft hatte, oft sich dann auch noch in der Region verankert sah, aber man hat sich nicht unbedingt jetzt mit anderen Unternehmen verbündet, ausgetauscht und ähnliches. Das passiert immer mehr, auch mit so Konzepten wie dem Maschinenraum in Berlin, der das ja vorantreibt. Aber das ist noch nicht so, wie es sein könnte.
Mhm. Gut, das sind jetzt so die Dinge, die in Deutschland kamen. Jetzt haben wir ja aber auch, wo wir sagen, naja, wir brauchen Verlässlichkeit und so richtig haben wir die Politik nicht im Griff. Das hört ab Landesebene auf. Aber international haben wir ja im Moment auch total viel Unsicherheit drin. Und jetzt kann ich ja schlecht sagen, ich warte jetzt mal 3 Jahre, bis der Trump wieder weg ist, um den mal bei Namen zu nennen. Und dann wird schon wieder alles besser. Es gibt ja viele Unternehmen, die gesagt haben, der Inflation Reduction Act, das ist eine super Sache. Ich investiere in den USA, das ist alles besser als in Deutschland. Plötzlich Hat man ja viel gelesen. Ich weiß, wie du das wahrgenommen hast. Ne? Warum sollten wir in Deutschland investieren? Da sind die Löhne billiger, da wird man hofiert als Unternehmen, da kriegt man Steuervorteile. Mhm. Und jetzt ist es ja genau das Gegenteil. Jetzt kommen die, gerade wenn man Forschung und Entwicklung macht, hat man ja das Gefühl, dass Deutschland gar nicht so schlecht ist. So viele Bewerbungen es angeblich mittlerweile gibt.
Also ich meine, ich sehe das auch schon, dass sich viele Wissenschaftler momentan zumindest darüber nachdenken, nach Europa zurückzukehren. Also es gab ja, ich glaube, eine Studie von Science, die da horrend hohe Zahlen genannt hat von Wissenschaftlern, die überlegen, die USA zu verlassen. Das deckt sich aber auch jetzt mit unseren eigenen Beobachtungen, wie viele Kolleginnen und Kollegen über ihre Zukunft auch nachdenken. Das ist natürlich eine Chance, ja. Also das ist eine Chance, die man jetzt relativ schnell eigentlich wahrnehmen muss, zu sagen, Mensch, wir hatten in den letzten Jahren ein Abwandern von Talenten. Auch jungen Leuten, die dann beispielsweise in Silicon Valley gegangen sind, um zu gründen. Jetzt ist eigentlich die Chance, die Leute zurückzuholen oder hier zu halten. Und die muss man ergreifen.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, weil die Ausgangsfrage, ja, was kann ich denn als Unternehmen, als Mittelständler in Deutschland, der in der Peripherie sitzt, eigentlich tun? Und Beispiel ist vielleicht Taiwan, die ja als Land eigentlich nichts hatten und eine komplette Chipfabrik und Infrastruktur aufgebaut haben und jetzt die KI-Chips bauen in, so, wir haben Brain Drain aus den USA. Das heißt, da kommen wirklich Leute, die nicht darüber nachgedacht hätten, vielleicht auch nach Deutschland zu gehen, die jetzt sagen, Mensch, vielleicht ist Deutschland ein ganz guter Standort. Was die Chips angeht, habe ich ja gelernt, dass die ganze Technologie sowieso schon aus Europa kommt. Nämlich die Maschinen, mit denen TSMC die Chips für Nvidia baut, sind Maschinen, die von ASML aus Holland kommen. Und die Dinge, die aus Holland kommen, die kommen größtenteils von deutschen Mittelständlern. So, und die neueste Generation der Chipmaschinen wird in Belgien getestet. So, als ich das gehört habe, das war ein Vortrag von dem Herbert Dies, da habe ich gedacht, wir verkaufen uns komplett unter Wert, wenn wir das mal alles so betrachten.
Ja, also auch die Technologie, ja. Also das ist einem ja überhaupt nicht so bewusst. Jetzt habe ich das Privileg, dass ich bin im Innovationsbeirat vom DESI. Das ist sowas wie ein CERN in klein, also so ein Teilchenbeschleuniger, der steht im Norden in Hamburg und da wird Grundlagenforschung gemacht. Und letztes Jahr hatte ich auch noch das Privileg, beim Fraunhofer-Institut in Bonn, die viel mit künstlicher Intelligenz machen, da bei einem Audit mit dabei zu sein für die Strategie. Und die beiden, also die Diskussionen an beiden Institutionen haben mir gezeigt, wie weit wir eigentlich bei total vielen Technologien sind, ja. Also das DESI macht Forschung, die für die Materialforschung wirklich bahnbrechend sein kann, auch für die Medizinforschung, da steckt so viel Potenzial drinnen. Und in Bonn beispielsweise, ich meine, das ist, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, deren Sprachmodelle, die sind bei irgendwelchen Tests, sind die ganz weit vorne dran gewesen, da gibt es Startup-Ausgründungen, wie zum Beispiel so einen Hagelscanner, der innerhalb von Sekunden abschätzt, wie viel Hagelschaden an dem Auto ist. Das ist ja total relevant bei lauter solchen Großwetterereignissen. Lauter solche Dinge, die wirklich hochtechnologisch sind, auf künstlicher Intelligenz oft aufbauen, auf neuester Technologie aufbauen, die alle in Deutschland entwickelt werden und keiner weiß es und keiner spricht darüber. Worüber wir dann sprechen, ist ein Bashing in den sozialen Medien und Zeitungen, dass Fraunhofer, Helmholtz, Max Planck zu viel Gelder bekommen und damit ineffizient sind. Ja, muss man vielleicht angehen, aber lasst uns doch lieber mal sprechen darüber, was es eigentlich für tolle Technologien und Anwendungsfelder gibt, die hier in Deutschland entwickelt werden.
Ja, da haben wir nahtlos den Übergang zu meinem letzten Thema, nämlich Innovation in Familienunternehmen. Ich bin vollkommen bei dir. Also ich glaube, was fehlt, ist ein bisschen dieses amerikanische Investment- und Finanzierungsthema, dass man sagt, okay, ich glaube an eine Vision und ich bin auch bereit, zweistellige, dreistellige Millionenbeträge in frühstartige Startups oder Ausgründungen sind es ja da meistens bei Unternehmen zu stecken. Wie siehst du das in den Unternehmen, die familiengeführt sind, anders? Ich sehe ja oft, dass dann die nachfolgenden Generationen da voll Bock drauf haben. Die haben vielleicht auch schon, wie eingangs mal gesagt, mal so ein bisschen probieren dürfen, im Startup-Bereich was zu machen, haben was selber was gegründet, das war dann so halb erfolgreich. Aber jetzt kommen sie zurück ins Unternehmen und sehen, Mensch, da ist ja eigentlich etwas, was technologisch vielleicht jetzt nichts mit dem Kernprodukt, es hat schon was mit dem Kernprodukt zu tun, aber es ist jetzt noch nicht, es ist nur ein zartes Pflänzchen, das verdient jetzt noch kein Geld.
Ja.
Aber das könnten wir doch viel mehr rausmachen. Wird das dankend aufgenommen oder wird gesagt, komm, Sohn oder Tochter, lass mich da bitte in Ruhe?
Nee, also so die neue Generation ist schon total daran interessiert, neue Technologien zu entwickeln, neue Geschäftsfelder voranzutreiben. Und ich sehe auch, dass die Eltern dann oft das Ganze unterstützen oder zumindest mal jetzt nicht negativ eingreifen. Die sind platt gesagt meistens so froh, dass ihre motivierten und fähigen Kinder das Ganze übernommen haben und wissen auch, wenn sie da jetzt reingrätschen würden, dann wäre das Thema Nachfolge wieder nochmal neu quasi auf der Tagesordnung und das wollen die nicht, ja? Das heißt, das funktioniert ganz gut. Ein Thema, was noch nicht so gut funktioniert, was wir aber irgendwie zum Funktionieren bringen müssen, ist dieses Thema Familienunternehmen und Startup-Zusammenarbeit. Mhm. Und da gab es ja auch in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt sehr viel Bewegung. Sehr viel ist aber auch wieder eingestampft worden. Ja, wir sehen das ja auch bei den Corporates, dass viele CVCs am Ende wieder eingestellt wurden. Und wir haben sehr viele Familienunternehmen, die in den letzten 10 Jahren versucht haben, mit Familienunternehmen zusammenzuarbeiten oder zu investieren. Am Ende dann aber quasi das wieder aufgehört haben. Warum? Weil sie oft die falschen Leute hatten, die das vorangetrieben hatten, die quasi von Investments nicht so viel Ahnung hatten, weil auch der Ansatz ein falscher war. Ja, also wenn ich eine Minimalrisikostrategie fahre, dann bringt mir das halt nichts, irgendwie eine Majority Stake in einem oder wenigen Startups zu haben. Ja, dann wäre eigentlich eher der Ansatz von VC Funds ein besserer, der aber dann wieder dem entgegensteht, dass ich die Dinger ja eigentlich besitzen und kontrollieren und beeinflussen möchte. Also das sind oft Entscheidungen getroffen worden, die nicht so 100% durchdacht sind. Jetzt im Moment sehen wir quasi immer mehr auch so dieses Venture-Client-Ding als Thema, dass man quasi mit Startups zusammenarbeitet, ohne die quasi in die zu investieren. Das kann gut funktionieren. Wir sehen aber auch hier, dass viele Unternehmer da einfach blauäugig reingehen, sich nicht überlegen, was sie eigentlich rausbekommen wollen. Und dann gibt's oft zwei extreme quasi Ergebnisse. Das eine ist irgendwie, es gibt ein Innovationstheater, aber es passiert eigentlich nichts. Ja, das heißt, am Ende verbrät man viel Geld für alle, für das Thema und es kommt nichts raus. Oder aber das zweite Outcome ist, dass man dann erwartet, dass es irgendwie einen messbaren, klar abzugrenzenden EBITDA-Beitrag von der Unit hat. Aber das kann man natürlich auch nicht wirklich berechnen. Also zumindest, ich habe noch nichts gesehen, wie man das irgendwie runterbrechen könnte. Und das ist am Ende dann auch frustrierend für alle. Aber so dieses wirkliche Operative, wie baue ich eigentlich sowas auf, setze auch ein Controlling dafür auf und mache das quasi langfristig erfolgreich, da knabbern viele Familienunternehmen noch dran.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch der falsche Ansatz. Meistens ist es ja eher Zufall, dass man dann an irgendwelche Startups sprechen dich an oder du kommst mit deinem Netzwerk an irgendwelche Kontakte. Oder du bist als Business Angel aktiv und suchst aktiv. Aber müsste es nicht eher so sein, wie du es eben beschrieben hast, dass man sich mal in seinem Kernbereich mit der Wissenschaft austauscht, die dann technisch in solchen Instituten wie Fraunhofer etwas macht und sagt, pass auf, ich habe folgendes Problem, habt ihr dafür eine Lösung? Wenn die eine Lösung haben, zu sagen, ich kann als Referenzkunde hier dienen und das macht ja mein Produkt besser. Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen, die ich entlang meiner Produktionslinie jetzt hier vielleicht noch aufnehmen kann? Wir haben ja eine ganze Zeit lang über IoT gesprochen. Das ist ja, was dann mehr oder weniger probiert wurde und dann, ich weiß gar nicht, wie im Moment der Stand ist. Also ich glaube einfach, dass es Standard ist, irgendwo überall Sensoren einzubauen. Und dann fehlt aber der letzte Schritt. Was mache ich eigentlich mit den Daten, die ich alle gesammelt habe?
Ja, genau. Und die könnte ich ja so gut nutzen, ja, um dann beispielsweise damit auch wieder eine KI zu füttern.
Total.
Und den Prozess zu verbessern oder neue Geschäftsmodelle zu haben. Aber dafür ist das die typische Belegschaft einfach auch nicht ausgebildet. Und da brauche ich dann wieder eben die Startups, die jungen Leute. Genau. Und damit würde sich dieser Kreis so wunderbar schließen.
Mich ärgert das ja immer, wenn ich irgendwo bei LinkedIn sehe, alle sind mittlerweile KI-Experten, egal wo du hinguckst. Und alle füttern eigentlich nur ChatGPT mit irgendwelchen Dingen, ohne mal zu überlegen, was ich eigentlich an tollen Daten in meinem eigenen Unternehmen habe. Und ich, wer das jetzt hier hört, also ich bin total gespannt auf Unternehmen, die mir erzählen können, wie sie ihre Maschinendaten oder ihre Rezepturen, die sie haben oder was auch immer genutzt haben, mit einer KI dann wirklich das Geschäftsmodell zu verbessern und nicht nur die reine Profitabilität zu steigern, weil ich jetzt nicht mehr 3 Leute brauche, weil ChatGPT mir mein Marketing macht beispielsweise und einer ausreicht.
Ja, und ich meine, diese Beispiele gibt's und die gibt's auch schon bei sehr, sehr kleinen Unternehmen. Ich erinnere mich dran, ich habe vor mehreren Jahren mit einer Alumna von der WHU gesprochen, die damals, also das elterliche Unternehmen, das hatte irgendwas mit Holz zu tun, ja, also quasi so Bäume fällen, weiterverarbeiten. Und die haben damals schon die Daten genutzt mit, das war noch vor ChatGPT und so Zeiten, aber die haben diese Daten genutzt mit einem Machine Learning und so ein Stückchen künstlicher Intelligenz, um dann vorauszusagen, gut zu identifizieren, wofür dieser spezielle Baumstamm denn jetzt quasi genutzt werden kann. Ja, also ist das Material für, keine Ahnung, irgendwie eine hochwertige Regalwand oder vielleicht doch nur irgendwie fürs Brennholz oder irgendwas dazwischen und wie auch immer. Und ein kleines Unternehmen, ja, das aber schon vor vielen Jahren einfach dadurch, dass sie diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, wir nehmen diese Daten auf und wir machen was draus, konnten die ihr Unternehmen deutlich verbessern. Das heißt, diese Argumente, wir sind zu klein dafür, wir sind ja gar kein Technologieunternehmen, die gelten eigentlich gar nicht, weil auch als kleines Unternehmen in einer sehr eigentlich nicht technologischen Branche kann man trotzdem Nutzen draus ziehen.
Und vor allem, es ist ja wirklich erschwinglich geworden. Das ist ja immer so der Irrglaube, man müsste, weil man das vielleicht aus der letzten ERP-Einführung kennt, 100, 200, 300.000 Euro in die Hand nehmen. Man kann ja wirklich schon durch diese ganzen Software-as-a-Service-Tools, die da verfügbar sind und durch 1, 2 Freiberufler, die sich damit auskennen, relativ viel erreichen, um Prototypen zu bauen, um dann zu gucken, ob man weiter investiert.
Genau.
Wie gesagt, also das ist ein Thema, was ich total spannend finde. Dann Digitalisierung in Gänze, weil ich gerade das ERP-System angesprochen habe. Also da sind wir auch am Ende. Ne? Wir haben heute so viele Themen, da kannst du ganzen Podcast mitfüllen. Aber wenn ich über Digitalisierung spreche, dann denke ich meistens daran, dass ich dann auch bei meinen Unternehmen, die ich so betreue, dann immer so veraltete ERP-Systeme sehe und keinen, der sich mal traut zu sagen, wir fassen das jetzt an, weil das A kostet unheimlich viel Geld, B weiß jeder, das wird nicht in der versprochenen Zeit umgesetzt, aber trotzdem sind irgendwie alle frustriert und manchmal ist das auch so eine Handbremse, dass alle sagen, naja, jetzt noch was in dem alten System zu machen, da nochmal Geld auszugeben, das lohnt sich ja nicht, weil wir sollen ja bald ein neues ERP-System. Frage von diese Woche noch mit einer Finance-Person drüber gesprochen, die sagt, ja, das lohnt sich ja nicht mehr. Dann sage ich, ja, ich habe aber letzte Woche mit der Geschäftsführung auch gefragt, wann kommt denn das neue ERP-System, was habt ihr denn da schon gemacht? Und wir sind da verblieben, dass das mindestens noch 2, 3 Jahre vermutlich realistisch braucht, wenn sie heute anfangen, was aber auch noch nicht beschlossen ist.
Ja, und das ist tote Zeit, ja. Und ich glaube, dass das liegt so daran, dass in vielen Mittelständlern die IT wirklich so als absolut reine, unwichtige Supportfunktion gesehen wird. Ja, das muss halt irgendwie da sein, aber das hat oft irgendwie, das hat keine strategische Relevanz, ja, und das steht jetzt nicht unbedingt auf der Agenda auch vom Management. Und ich sehe das, wenn wir die Systeme angucken, dass ganz viele eben dann so ihre Eigengewächse auch haben oder irgendein System, das vor vielen Jahren von einer Firma entwickelt wurde, die es im schlimmsten Fall gar nicht mehr gibt, die dann irgendwelche sehr begabten Mitarbeiter dann auch irgendwie weiterentwickelt haben mit weiteren Tools, die auf einen selber zugeschnitten sind. Und insofern besteht natürlich die Angst, dass man diese Funktionen verliert, wenn man auf ein anderes System umschwenkt, dass es auch, wie gesagt, wie du sagtest, viel Zeit und Geld kostet. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen, dass oft Informationen einfach verloren gehen und dass das oft einfach wirklich langsam wird. Ich erinnere mich an einen Besuch bei einem Familienunternehmen, wo mir der Mitarbeiter sagte, er startet jetzt das System, das zeigt er mir gleich, aber bis das läuft, können wir noch einen Kaffee holen gehen. Und ich dachte erst, das wäre eine Übertreibung, war es aber nicht. Ja, also das System hat tatsächlich mehrere Minuten und jetzt nicht gerade weniger gebraucht, um hochzufahren. Und das kann eigentlich in einem funktionierenden Betrieb gar nicht sein. Und wahrscheinlich bräuchte es da auch wieder beides. Also man auf der einen Seite mehr Mut zum Investieren und zum Umsetzen, auf der anderen Seite aber auch marktseitig Anbieter, die wirklich sich auch an den Mittelstand oder dem also auch kommunizieren, dass sie den Mittelstand verstehen und unterstützen bei der Einführung.
Mhm. Gut, dann werden wir jetzt mal in die Zielgerade einfahren, weil ich sage ja, es sind viele Themen, aber jetzt müssen wir ja mal herauspicken. Am Ende sage ich immer so die deine drei Tipps so an Unternehmerinnen und Unternehmer, die das jetzt gehört haben. Jetzt natürlich relativ schwierig. Wir haben gesprochen über Nachfolge, wir haben gesprochen über wirtschaftliche Lage, wir haben gesprochen über KI, wir haben gesprochen über Digitalisierung am Ende. Lässt sich das überhaupt in so eine Essenz aus drei Dingen zusammenfassen?
Ich versuch's mal.
Ja, aber bin ich gespannt.
Genau. Also ich glaube, der erste Punkt ist, wir haben so viele Herausforderungen, die aber lösbar sind, dass eines der wichtigsten Dinge sein wird, Mut zu haben und Mut zu zeigen. Mut zum Unternehmertum, Mut zu Entscheidungen, Mut auch mal zu vielen Entscheidungen. Ja, aber nicht verharren, sondern mutige Entscheidungen treffen. Das ist sozusagen der erste Punkt, den ich habe. Der zweite Punkt ist auch gewissermaßen das Thema Vertrauen. Vertrauen auch darauf, dass die nächste Generation das gut machen wird. Und wenn es nicht die eigenen Kinder sind, dann andere. Und auch das Vertrauen darauf, dass sich eine Lösung findet. Manchmal höre ich so binäre Dinge, wenn es meine Tochter nicht übernimmt, dann muss ich das verkaufen. Mhm. Nee, musst du nicht. Ja, du kannst auch einen externen Geschäftsführer anstellen, dir ein Private Equity reinholen und dir eine wunderbare Lösung bauen, die nicht binär digital 1 oder 0 ist. Mhm. Ja, das heißt, Vertrauen darauf, auf die Leute, aber auch darauf, dass man eine entsprechende Lösung findet. Und der dritte Punkt ist Offenheit und Austausch. Das Silo-Denken und die Elfenbeintürme haben ausgedient. Wenn wir wollen, dass unsere soziale Marktwirtschaft auch noch die nächsten 100 Jahre mit den Mittelständlern funktioniert, dann müssen die mehr miteinander sprechen, sich mehr austauschen, sich auch mehr mit Startups austauschen, sich mehr mit Politikern austauschen und untereinander austauschen.
Perfekt. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend. Du hast es wirklich auf die drei Punkte gebracht. Und ja, ich habe den Austausch heute mit dir sehr genossen. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Würde mich freuen. Da müssen wir einfach nochmal anschließend ein paar Folgen mehr machen, weil ich glaube, da reicht die Zeit sonst nicht für aus. Am Ende hast du vielleicht noch einen Buchtipp für mich oder für die Hörer? Mhm.
Ich habe tatsächlich keinen Buchtipp, aber einen anderen Lesetipp, weil wir ja auch gesprochen haben, was Familienunternehmen denn eigentlich lernen können, wie sie besser werden können, was sie auch von Investoren besser lernen und übernehmen können. Und dazu habe ich zusammen mit dem Kollegen, dem David Höfelmeier, vor kurzem auch einen Artikel geschrieben in der Familienunternehmen und Strategie. Mhm. Das ist eine Zeitschrift, die sich an Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer richtet mit auch sehr praktischen Tipps. Und das würde ich den interessierten Leserinnen und Leser sehr ans Herz legen.
Super. Kannst du mir einen Link schicken, dann hinterlege ich den in die Shownotes. Und Outro am Ende natürlich noch, wie erreicht man dich, wenn man das jetzt gehört hat und auch die vielen Themen, die du machst und da mal Interesse zum Austausch hat, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Vielen Dank.
Ja, danke. Also ich bin vor allem per LinkedIn eigentlich immer gut erreichbar und freue mich auf weiteren Austausch.
Danke, Nadine. Hat mich gefreut. Bis demnächst.
Ich auch.
Tschüss.
Okay. Tschüss.